Thank you. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, durch das Hundewetter hierher zu kommen. Das scheint sich ja irgendwie zu wiederholen, jeden Sonntag mindestens. In der Woche ist ja meistens auch nicht so toll. Aber toll, dass ihr das geschafft habt. Und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Wir werden Gottesdienst gemeinsam feiern. Und ich glaube, es kann uns vielleicht schon auch andere gute Dinge passieren. Aber auch gut ist, dass wir ja hier zusammen Gottesdienst feiern, weil Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und das, glaube ich, tut uns allen gut. Wir werden auch, damit sich die Stimmung noch mehr aufhält, heute relativ viele Loblieder singen. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Erst als ich fertig war mit der Gottesdienstplanung, dachte ich so, ach ja, können wir auch mal machen. Also wenn die Sonne nicht scheint, dann hilft es eigentlich immer, muntere Lieder zu singen. Das wird dann gleich auch noch weitergehen. Ja, ich möchte anfangen mit dem Wochenvers, der für diese Woche aus Hebräer 3, Vers 15 ausgesucht wurde. Und zwar steht da heute: Wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also mit der Stimme ist natürlich Gottes Stimme gemeint. Als ich das las, dachte ich so, ach ja, ich glaube, das war mal so ein Vers, den ich mal als Kind auswendig lernen musste. So früher in der Sonntagsschule musste man ja, oder durfte man dann noch Verse auswendig lernen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so verbreitet. Das ist wahrscheinlich auch einer der Verse, die mal fett gedruckt in der Bibel stehen, weil sie wohl wichtig sind. Mir ist vor allem ein Wort aufgefallen, verstockt, wo ich dachte, naja, also verstockt ist eigentlich nicht so ein Wort, was zu meinem Wortschatz gehört. Ich würde das eher als, oder mit trotzig, trotz zeigen oder widerspenstig sein ersetzen. Ja, und ich glaube, das passt auch ganz gut zu diesem Gottesdienst, die Aufforderung, dass wir unser Herz nicht verstocken sollen, also wir sollen uns für Gott öffnen. Und wenn er sagt, sollen wir lieber hinhören, was er denn zu uns sagt. Das passt auch ganz gut, weil wir nachher auch von zwei Personen hören, die genau das nämlich auch gemacht haben. Die haben ihr Herz für Gott geöffnet. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein Gott des Lebens bist. Ein Gott bist, der uns liebt, der es gut mit uns meint und der gerne mit uns zusammen ist. Hey, wir wollen diesen Gottesdienst gemeinsam mit dir feiern, freuen uns, dass du da bist und dass du zu uns reden möchtest. Hilf uns, auf dich zu hören, unser Herz dir zu öffnen und ja, für dich offen zu sein. Segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, wir singen weiter und zwar das Lied, was wir eben schon gesungen haben. Da gibt es noch ein paar mehr Strophen und das singen wir jetzt. Foto mitgebracht, das ich gleich zeigen will. Noch nicht, bitte. Ich muss nämlich noch einen kleinen Hinweis dazu geben. Das ist ziemlich bekannt und deswegen möchte ich die bitten, die das schon kennen, sich zurückzuhalten und nicht groß schreien, was das denn ist, sondern die, die es nicht kennen, dass die im Moment Zeit haben zu gucken, was das eigentlich ist. Vielleicht kennt ihr es auch gar nicht, also ich kenne das selber noch nicht so lange, aber es ist auf jeden Fall ein sehr berühmtes Bild. So, jetzt. Vielleicht erst mal gucken. ziemlich eindeutig, ja. Also bei mir auf dem Computer konnte ich das nicht so gut erkennen. Hier ist es ziemlich gut zu sehen. Okay, wer hat das Foto noch nie gesehen? Na doch, die meisten. Wer kennt das schon? Ja, aha, die Spezialisten aus der letzten Reihe und hier vorne ein paar, ja. Okay, also die das noch nie gesehen haben, was seht ihr denn da? Kann ja mal einer sagen. Ja, Nora? Was? Ja? Eine alte Schuhsohle? Ja? Das ist genau richtig, ja? Aha, ja, also man kann da auch ganz viele verschiedene Sachen drin sehen, das stimmt, das ist super. Also es ist tatsächlich ein Fußabdruck oder ein Schuhabdruck, ein Fußabdruck wäre ja ein bisschen anders. Was ist das vielleicht für ein Schuh? Ein was? Nike-Turnschuh? Ja, also mehr was Sportliches oder nicht so was ganz Feines? Ja, Noah? Sandalen? Ja, was sagst du? Straßenschuhe. Ja, ihr liegt alle falsch. Also guckt euch das mal genau an. Die könnte man wahrscheinlich gleich rum anziehen. Man weiß gar nicht, wo die Zehen sind, oder? In welche Richtung derjenige gegangen ist. Ja?
Mondschuhe hat er gesagt.
Mondschuhe? Aha. Das kennt ihr doch gar nicht. Wer von euch hat denn Mondstiefel? Ja, also entweder ist das jetzt doch so durchgesickert von denen, die das kennen. Also es sind tatsächlich Mondschuhe oder Mondstiefel gewesen, die derjenige anhatte, der da lang gegangen ist. Also das sind so richtig, kann man sich so ein bisschen wie Gummistiefel oder noch so diese dicken Winterschuhe vorstellen, aber noch dicker. Ja? Und deswegen ist das, ja, noch dicker. Eigentlich ist ja so ein Abdruck nichts Besonderes, aber weil das eben von einem Mondschuh ein Abdruck ist, und das ist wirklich auch ein Mondschuh gewesen, weil der Abdruck ist nämlich wo gemacht worden? Auf dem Mond. Genau, sehr logisch. Also das ist nicht die Erde oder irgendwas, was man da sieht, sondern das ist tatsächlich ein Foto, was auf dem Mond gemacht worden ist. Und der erste Mensch, der auf dem Mond war, von dem ist der Fußabdruck, der hieß Armstrong. Ein ganz berühmter Mann, der ist ganz berühmt geworden dadurch, dass er da gestanden hat. Und der hat dazu einen ganz berühmten Satz auch gesagt, oder der ist jedenfalls berühmt geworden. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit, hat er gesagt. Ich meine, wir laufen hier alle ganz viel durch die Gegend. Das ist irgendwie nichts Besonderes, so irgendwo lang zu laufen und Fußabdrücke zu hinterlassen. Aber auf dem Mond rumzulaufen und da als erster sein zu können, ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und deswegen hat er gesagt, es ist auch was ganz Besonderes für die Menschheit. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe nämlich gedacht bei der Vorbereitung, ja, bedeutend wollen wir ja irgendwie alle sein. Ich möchte auch gerne bedeutsame Dinge tun. Aber eigentlich ist ja das, was ich so mache, und das würdet ihr wahrscheinlich auch alle so sagen, alles nicht so wahnsinnig dramatisch. Man geht zur Schule, man arbeitet so vor sich hin und versucht irgendwie doch wichtige Dinge zu tun. Aber dann dachte ich, was ist es eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Was ist unwichtig? Was ist bedeutsam? Was ist wirklich von Belang und was ist auch belanglos? Das ist ja erstmal auch eine Definitionssache. Und ich meine, der hat eigentlich auch den Mund ziemlich voll genommen, der Armstrong. Der hat gesagt, das ist ein großer Schritt für die Menschheit. Also für die Raumtechnik ist das auch ein großer Schritt gewesen. Aber vielleicht könnte man auch sagen, ach naja, also ob da einer auf dem Mond war oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Ja, könnte man auch sagen, es ist gar nicht so bedeutsam. Ja, wir hören heute auch von zwei Personen, die, glaube ich, auch meinten, sie machen ziemlich unspektakuläre Dinge. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet waren die kleinen Dinge, die sie so getan haben, doch ziemlich wichtig. Ich denke sogar, wir würden hier heute nicht sitzen, wenn die das, was sie getan haben, nicht gemacht hätten. Ja? Also die eine Person, ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr die kennt, ist eine sehr erfolgreiche Person im Geschäftsleben. Sie ist Mitglied der oberen Gesellschaftsschicht. Sie hat mindestens ein eigenes, wahrscheinlich auch ein ziemlich großes, schickes Haus und mehrere Angestellte, also Bedienstete. Also das habe ich schon mal nicht. Und typische Eigenschaften für sie könnte man sagen, sie ist tüchtig, sie ist energisch, sie ist initiativ, durchsetzungsfähig und zielorientiert. Also alles, was man eben so braucht, wenn man erfolgreich im Geschäftsleben sein will. Aber diese Person weiß auch, dass Erfolg nicht alles ist im Leben. Und deswegen sucht sie nach mehr. Und sie ist auf der Suche nach Gott. Und deshalb hält sie sich auch an die jüdische Gemeinde. Und obwohl sie sich selber nicht so ganz besonders sich als wichtig und bedeutungsvoll bezeichnen würde, ist sie sogar so bekannt, jedenfalls in christlichen Kreisen, dass auch eine Zeitschrift nach ihr benannt ist. Und ich habe eben mal da drüben im Raum geguckt, da liegen ja so Zeitschriften aus. Ich habe tatsächlich eine Ausgabe davon gefunden. Lydia, die christliche Frauenzeitschrift. Ein paar kennen die vielleicht von euch, ich habe die selber nie gelesen, also es wäre dann sowieso nur was für Frauen. Es handelt sich um Lydia, die als Purpurhändlerin in Philippi gelebt und gearbeitet hat. Und darum soll es heute gehen, wie sie einen Mann kennenlernt, den Paulus, das ist der andere wichtige Mensch, und der ihr den Weg zu Gott zeigt. Ja, Paulus, den kennen wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser, der ist auch durch die Bibel besser bekannt, der ist ja ganz viel rumgereist und hat anderen Leuten von Jesus weitererzählt. Und er hat auch ein besonderes Erlebnis, der schläft nachts und hört im Traum einen Hilferuf von einem Mann. Und dem folgt er dann, aber er weiß gar nicht so genau, was er machen soll, wo er hin soll. Und am Ende stellt sich heraus, dass es gar kein Mann war, sondern dass es Lydia war, die da mit anderen Frauen am Wasser war, der er dann begegnet ist. Und das Besondere an dem Ganzen ist, und das ist dann tatsächlich der große Schritt, die Lydia war die erste Christin in Europa. Also vorher war das ja da im asiatischen Raum, Türkei, so die Ecke. Und sie hat in Griechenland gelebt. Und das gehört ja zu uns, zu Europa. Und deswegen habe ich gesagt, wären wir heute vielleicht nicht hier. Ich meine, klar, wenn irgendwas anders verläuft, dann ist sowieso hinterher alles anders. Aber das war auf jeden Fall auch eine kleine, aber doch bedeutsame Sache. Ja, die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Ich weiß gar nicht, wer mit euch geht. Ja. Ja. Was macht ihr denn heute?
Wir haben ja so eine Familiensaga, ne? Also Josef wird irgendwie Fänger einer Schlepperbande und ist inzwischen in Ägypten. Und wir gucken, wie wir uns jetzt so schrittweise kennenlernen.
Okay, dann viel Spaß mit Josef und miteinander.
Langsam.
Ein schöner Text aus der Apostelgeschichte ist also die Perikope für den heutigen Sonntag. Ein Text, der damit zu tun hat, wie die zweite Missionsreise des Paulus beginnt. Und ich möchte nicht nur die Verse lesen, die im Perikopentext aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, 9 bis 15 sind, sondern ich möchte beginnen im Kapitel 15 ab Vers 36, um nochmal auch ein bisschen zu erläutern, in welchem Zusammenhang unser heutiger Text steht. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Er kam auch nach Derbe und nach Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und durch das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Das ist der Text aus der Apostelgeschichte. Ich finde es ein wunderschöner Text und ein wunderschöner Einblick in Kirchengeschichte. Wenn man sich dann auch fragt, so nach 2000 Jahren Geschichte des Christentums, wie das wohl alles war am Anfang und wie das begonnen hat und was typisch war für diese erste Zeit, diese erste Generation, dann finde ich einen solchen Text geradezu wunderbar. Er lehrt uns viel über das wirkliche Leben, auch in der ersten Gemeinde, viel über, wie Dinge geschehen oder eben nicht geschehen, und kann uns damit eine große Hilfe werden, wenn wir versuchen, uns in unserer Zeit zu orientieren. Achten wir allein einmal auf das Motiv für die zweite Missionsreise. Haben wir an der Stelle ein Konzept, das erarbeitet wurde? Gab es eine Arbeitsgruppe, die einen Plan erarbeitet hat? Irgendeine Form von erkennbarer Konzeption? Irgendeine Art von, wie betreiben wir Gemeindeaufbau? Eigentlich das Mindeste, was man erwarten dürfte, wenn wir es wagen würden, in Bethania zu sagen, wir möchten jetzt missionieren und wir gehen einfach mal los, dann würden garantiert innerhalb kürzester Zeit ein paar Leute aufstehen und sagen: Moment mal, was ist denn euer Konzept? Ihr könnt doch nicht einfach losziehen und meinen, ihr erzählt mal ein bisschen was vom Evangelium. Und ja, und dann, und wenn Leute kommen, und was macht ihr dann? Was wir hier erleben, ist aber tatsächlich die Mentalität, die ein Paulus an den Tag legt, der schlichtweg einfach Unruhe hat, der schlichtweg einfach wissen will, was ist aus denen geworden. Und der auch seinen Leuten dann erzählt, ich würde gerne mal wissen, was aus denen geworden ist. Kommt, lasst uns doch mal losziehen und mal wieder gucken, was mit denen geworden ist, die wir auf der ersten Reise dort erlebt haben und die dann ihren Glauben bekannt haben und dann zu Christen geworden sind. Das ist das Motiv. Neugier, Unruhe, fern von jeglicher Form erkennbarer Konzeption, die als Grundlage hätte dienen können. Das ist das eine, was auffällt an diesem Vers 36 im 15. Kapitel. Vers 37 folgende wird es noch netter. Der Barnabas, der Mitgesell auf der ersten Reise, wollte auch gerne, dass Johannes, Markus mitkommt, der auch auf der ersten Reise dabei war. Und dann gibt's richtig Stress. Da kommen Paulus und Barnabas so miteinander ins Geschirr, dass die sich fast kloppen. Also es kommt selten vor, dass im Neuen Testament diese Art Begrifflichkeit zu finden ist, dass Personen scharf aneinander gerieten. Das heißt so viel, die haben sich richtig kernig angebrüllt. Da gab es nichts an Möglichkeit, noch irgendwie dazwischen zu gehen oder irgendeine Lösung zu finden. Sondern da haben sich zwei Christen der ersten Generation hoffnungslos zerstritten. Cool. Das ist eine gute Grundlage für eine gesegnete Arbeit. Wenn die Arbeit damit beginnt, dass sich Christen erst streiten bis aufs Blut, keine Versöhnung finden und dann auch noch getrennte Wege gehen. Das ist die Urgeschichte der zweiten Missionsreise. Sie finden nicht mehr zueinander. Und auch in der Folge werden wir feststellen, dass es in dem Sinne keine eigentliche Versöhnung gab zwischen diesen ersten Missionaren der ersten Stunde. Paulus sucht sich jemand Neues. Und sagt auf jeden Fall, lieber Barnabas, wenn du gerne möchtest mit diesem Johannes Markus, mach was du willst, aber dann geh hin, wo du willst, ich auf jeden Fall nicht. Ich suche mir jemand Neues. Er wählt sich den Silas, lässt sich von den Brüdern in Jerusalem segnen und zieht los. Und stärkt die Gemeinden. Wandert und wandert, kommt nach Kleinasien und siehe da, auch das ist ja eine typische Erfahrung der ersten Gemeinde, dass Menschen oft erst losgehen müssen, damit sie auch Ressourcen entdecken und finden, die sie für die Arbeit brauchen. Erst dort, wo ein Paulus losgeht und auch gewagt hat, sich auf den Weg zu machen, begegnet ihm unterwegs ein Mensch, von dem er selber sofort spürt, das ist ein künftiger Mitarbeiter für meine Arbeit. Timotheus. Timotheus eindeutig ein Mensch, der eigentlich nicht mit dabei sein dürfte. Denn Timotheus ist von der schlimmsten Sorte, die man sich für einen echten Juden vorstellen kann. Ein Bastard. Eine jüdische Frau mit einem griechischen Mann. Das war zu damaliger Zeit für Juden so ziemlich das Schlimmste überhaupt. Und eigentlich wäre das einzig Mögliche noch gewesen, dass dieser Bastard, der dabei herausgekommen ist, zumindest ein Beschnittener gewesen sein müsste, um zumindest ein Gottesfürchtiger zu werden, ein Phobuminoi, da ein richtiger Jude nicht richtig werden konnte. Dazu fehlte ihm die eine Hälfte. Aber in der Gemeinde, in der Synagogenarbeit, muss man sagen, denn eine christliche Gemeinde war erst im Werden und es gab noch so unklare Abgrenzungen zwischen Synagogen jüdischer Art und christlicher Gemeinde. Das war alles noch relativ unscharf. Dort hatte er einen guten Ruf. Man kannte ihn als einen wertvollen Mitarbeiter. Was Paulus in der Folge macht, ist ungewöhnlich, weil er, der sich so scharf gegen die Beschneidung von Bekehrten wendet, der so deutlich gemacht hat, ein Kapitel vorher beim Apostelkonzil in Jerusalem, dass er eindeutig die Position vertritt, dass die, die neu bekehrt sind, nicht unter das Joch des jüdischen Gesetzes dürfen und auch sich nicht beschneiden lassen müssen und nicht die Speisegesetze einhalten müssen, ausgerechnet er beschneidet selbst diesen Timotheus, was für Männer in einem gewissen Alter vielleicht gar nicht so einfach ist, weil es da gewisse Widerstände oder Ängste gibt. Aber er beschneidet ihn. Und siehe da, er widerspricht in dem Sinne seiner eigenen Haltung. Aber da merkt man auch, dass Paulus pragmatisch ist. Dass Paulus eine ganz klare theologische Position hat. Aber dass er auch genau weiß, die Menschen werden wissen, er hat eine jüdische Mutter, er hat einen griechischen Vater. Wenn ich Menschen erreichen will und etwas bewirken will, dann muss er beschnitten sein, sonst werden die Juden ihm nicht zuhören. Hätte er zwei griechische Eltern, wäre das für Paulus anders gewesen. Nie wäre er auf die Idee gekommen, ihn zu beschneiden. Aber hier, um des Friedens willen, damit die Menschen zuhören, beschneidet er ihn und nimmt ihn dann, ich denke, nach einigen Tagen Rekonvaleszenz mit auf die weitere Reise. Unterwegs kommen sie dann in eine Gemeinde, wo sie tatsächlich das Ergebnis des Apostelkonzils schriftlich mitgeteilt bekommen. Das heißt, Paulus hat nicht abwarten können, bis es auch ein Protokoll gab, dieses Konzils in Jerusalem. Er war so sehr Hans Dampf in allen Gassen, obwohl das die grundlegende Entscheidung war, auf die er warten hätte können und müssen. Aber nein, Paulus ist schon wieder losgezogen und unterwegs kommt dann endlich das Protokoll dieses Konzils an, in dem dann auch deutlich wird, dass er als Apostel von den Brüdern in Jerusalem die Freiheit bekommt, dass die sich neu bekehren und nicht Juden sind, sich nicht beschneiden lassen müssen und nicht unter die Speisegesetze des Alten Testamentes fallen. Und sie ziehen weiter. Und wir kriegen den Hinweis, dass die Gemeinden wachsen. Täglich gibt es einen Zuwachs. Und sie sind dann im Gebiet der heutigen Türkei unterwegs. Was dann passiert, ist ein bisschen kryptisch, weil wir keine weitere Erläuterung bekommen. Wir bekommen nur mit, in Vers 6 des 16. Kapitels, sie ziehen in das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, in welcher Art und Weise sie das als ein Abwehren des Heiligen Geistes haben verstehen können, sondern kriegen nur das Endergebnis mitgeteilt. Und auch auf der weiteren Reise, wo sie nach Bithynien reisen wollen, auch Kleinasien, lässt der Geist Jesu es ihnen nicht zu. Ob es äußere Widrigkeiten waren, keine Ahnung. Nirgendwo, auch zu späterer Zeit, gibt es dafür eine Erklärung. Und dann kommt der Predigtext, Vers 9. Sie sind in Troas, seine wunderschöne Gegend. Es ist die Gegend, in der Schliemann in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Troja ausgräbt. Eine Gegend mit einem wunderschönen Blick auf die Ägäis, wo es einfach Spaß macht, die Landschaft kennenzulernen, die einen zauberhaften Charme hat. Dort ist er mit Timotheus unterwegs. Sieht vermutlich in der Ferne bei guter Sicht vielleicht sogar schon Griechenland. Denn 40, 50 Kilometer entfernt, je nachdem, wo man sich in der Gegend aufhält, kann man dort das griechische Festland bereits sehen, bei gutem Wetter. Aber auf jeden Fall träumt er. Des Nachts hat er eine Vision, ein Gesicht, ein Nachtgesicht, das er sieht. Er sieht einen Mann, den er sofort von seiner Kleidung und vielleicht auch von seinem Akzent als Mazedonier erkennt. Und dieser Mann sagt zu ihm im Traum, komm herüber und hilf uns. Ja, aber wie ist das mit unseren Nachtträumen? Paulus scheint am nächsten Tag mit Timotheus darüber geredet zu haben. Es gab damals schon eine Grenze zwischen Asien und Europa. Und mag es beides auch römisches Reich gewesen sein, so ist es eine andere Kultur auf der anderen Seite des Meeres. Eine andere Geschichte, eine andere Grundsprache, die über Jahrhunderte eine Gegend geprägt hatte. Und ein großer Schritt, auch wenn er entfernungsmäßig relativ klein ist. Timotheus scheint Paulus dann nichts entgegenhalten zu können und sagt auch, okay, dann lass uns fahren. Und sie machen sich auf eine Zweitagesreise. Wer heute mit der Fähre rüberfährt, ist innerhalb von, ich glaube, 90 Minuten drüben. Das ist eine herrliche Reise zwischen der Meerenge im Bosporus, die man dann wählen kann. Aber damals war es eine Zweitagesreise mit Übernachtung auf einer Insel mittendrin, weil es einfach nicht möglich war, damals nachts zu fahren. Und am zweiten Tag kommt er dann in Griechenland an. Das erste Mal, so wissen wir jedenfalls von der Apostelgeschichte, kommt es dazu, dass ein Christ Europa betritt. Und sie kommen dann nach längerer Wanderschaft nach Philippi. Philippi ist eine Stadt, die von dem Kaiser Augustin gegründet wurde. Und zwar als so etwas wie ein Erholungsort für ausgeschiedene Soldaten des höheren Dienstes. Das heißt, dort wurden die Soldaten, die in Rente gegangen sind, angesiedelt in wunderschöner Gegend und konnten die letzten 10, 20, 30 Jahre ihres Lebens in Rente verbringen. Dort also guckt er sich um. Und hat natürlich auch etwas, was er sonst nicht kennt, nämlich die Erfahrung, dass es anscheinend keine jüdische Synagoge gibt. Diese Stadt ist einfach zu neu. Diese Stadt ist am Reißbrett entstanden, die ist geplant worden, die ist nicht gewachsen, sondern man hat wirklich überlegt im Römischen Reich, wo können wir denn unsere verdienten Soldaten im Ruhestand irgendwie wohnen lassen. Und so, dass es auch sinnvoll ist und Sinn macht. Und man hat die Stadt Philippi gegründet. Also keine Synagoge. Und damit auch die Frage, ja, wo soll ich denn das Evangelium verkündigen? Der Weg, den Paulus gewählt hat, war ja immer der gleiche. Er ging in eine Stadt, hat gefragt, wo ist die Synagoge, hat sich auch als Jude zu erkennen gegeben und hat dann an dem Sonntaggottesdienst, also an dem Samstaggottesdienst der jüdischen Synagogenfeier, die Möglichkeit genutzt, als Gast zu reden. Das stand jedem Gast also als Recht zu. Und von diesem Recht hat er einfach fröhlich Gebrauch gemacht und hat dort immer wieder in allen jüdischen Gemeinden, in denen er war, unter dem Gastrecht angefangen zu erzählen, dass die Geschichte des jüdischen Volkes weitergeht mit Jesus Christus. Und dass es eine Weiterentwicklung gibt, die dann dazu führt, dass es eine neue Religion gibt, die aus dem Judentum erwachsen ist. Es hat dann auch immer Stress gegeben, weil ganz viele Juden das als Gotteslästerung empfunden haben. Und es gab immer einige, die diese Idee sehr interessant fanden. Die hat Paulus herausgenommen aus der Synagoge und eine christliche Gemeinde gegründet. Immer verbunden mit relativ viel Ärger, weil die Juden das ziemlich frech fanden, wenn sie mitbekommen haben, dass der Mann systematisch Juden aus den Gemeinden abwirkt. Hier gibt es keine jüdische Gemeinde. Naja, so kommt das, wenn man ohne Plan und Ziel, ne, meint, unterwegs sein zu müssen. Und was macht Paulus? Er guckt, ob es in Wesens irgend so einen Ort gibt, wo es sowas geben könnte wie ein Zusammenkommen für rituelle Waschungen. Das kennt er zumindest, dass an vielen Orten, wo es keine Synagogen gibt, Menschen sich am Sabbat oder am Feiertag am Fluss treffen, um dort rituelle Waschungen vorzunehmen und auch dort eine Art Gottesdienst zu feiern. Und was findet er vor? Frauen. Sonst nichts. Ich würde gerne wissen, wie es Paulus gegangen ist. Also nochmal, es war ja ein jüdischer, ein mazedonischer Mann, den er im Traum gesehen hat. Der sagte, komm rüber und hilf uns. Keine Synagoge. Und am Festtag findet er zumindest irgendwo am Waschplatz ein paar Frauen. Das ist eigentlich unter der Würde eines jüdischen Mannes, sich als Jude mit Frauen einzulassen. Also zumal, wenn es wirklich nur Frauen sind. Das ist ein No. Also ein Gottesdienst im Judentum kann nur stattfinden, wenn 10 Männer dabei sind. Da können 500 Frauen anwesend sein, das ist völlig egal. Es bedarf 10 Männer. Die sind gar nicht da. Nicht einer. Frauen. Naja, kann man sagen, okay, umkehren, probieren wir es nächste Woche nochmal. Oder man kann auch sagen, jetzt sind wir hier. Gucken wir doch mal, setzen wir uns mal dazu und gucken mal, was passiert. Ich habe immer so im Hinterkopf nach dem Motto, was ich davon konzeptionell zu halten habe. So von wegen Gemeindegründung oder wenn wir ein Projekt in der Gemeindearbeit betreiben und Leute fragen, was machst du da eigentlich? Ist das jetzt hier vom Zufall abhängig, was hier so gerade als nächster Schritt passiert? Oder gibt es irgendeine Grundidee, die auch klar als Gerüst dasteht? Paulus nutzt in seiner Verzweiflung oder in seiner Freiheit oder was auch immer ihn treibt, schlichtweg das, was er vorfindet. Frauen. Und dann finden wir im Text Lydia. Eine Frau aus der Stadt Thyatira auf der anderen Seite. Purpurhändlerin. Purpurkrämerin wird sie auch genannt in alten Bibelübersetzungen. Und man schwankt in der Auslegung, ob der Frage, ob das nur etwas sehr Edles ist oder etwas nicht so Edles ist. Wenn wir mal das Ganze aus der Perspektive eines Juden angucken, dann ist es nicht edel, sondern richtig ekelig. Purpurschnecken sind Schnecken, die im Mittelmeer vorkommen, die aber in der Regel quicklebendig sind, wo man die ganze Schnecke, was für einen Juden allein schon ein Graus war, weil das Tiere sind, die waren auch ein No. Das heißt, diese Tiere musste man aus ihrem Gehäuse rauspulen, was sie aber nicht gut fanden und sich festhielten, bis man sie dann rausreißen musste, hatte dann das Problem, es gab noch so kleine Reste, die blieben drin. Man musste versuchen, auch die irgendwie rauszukratzen und rauszupulen. Und dann das Ganze trocknen, lecker, man stellt sich den Duft vor von so den restlichen Hautfetzen einer rausgezogenen Schnecke in der schönen, warmen Sonne Griechenlands. So nach einer Woche hatte so ein Platz, wo die dann zum Trocknen ausgelegt wurden. Dieser Platz hatte einen wunderbaren Odeur, den man garantiert lebenslänglich nie wieder aus der Nase kriegt. Dieser Job stinkt zum Himmel und hat mit Schnecken zu tun. Und deswegen war auch klar, dass kein Jude im Mittelmeerraum jemals es gewagt hätte, Purpurhändler zu werden. Weil dieser Job ist unrein, dieser Job ist eklig und er stinkt. Aber wenn man Tausende von Schnecken hinterher zermalmt, die Gehäuse, und dann aus filtriert und dann nochmal behandelt, bekommt man eine winzig kleine Menge dieses wunderbar purpurfarbenen Farbstoffes, der die teuerste Farbe war, die es in der damaligen Zeit gab, mit der man Klamotten färben konnte. Und damit war auch klar, dass das keine Gebrauchsklamotten waren, sondern hochheilige Gewänder für Könige oder für ganz bedeutsame Leute, die damit zum Ausdruck brachten, dass allein die Kleidung, die sie trugen, so unendlich teuer war, dass die Kleidung bereits signalisierte, ich bin wichtig. Und damit war jedem von Weitem schon klar, purpurner Mantel, aufpassen, das ist ein mächtiger, reicher Mann. Aber Purpurhändlerin, also eine Frau, die als Purpurhändlerin irgendwo an einem Fluss sitzt, an einem Feiertag, ist eigentlich eine Person, die man nicht ansprechen würde, weil das wirklich für einen Juden absolut überhaupt nicht geht. Paulus macht es trotzdem. Er macht es. Er spricht diese Frau an, er erzählt ihr vom Evangelium Jesu Christi und dann passiert das, was so kurz und knapp in der Bibel steht, dass nämlich diese gottesfürchtige Frau, das heißt eine Frau, die auch wirklich auf der Suche war, die Orientierung suchte für ihr Leben, dass die nicht nur zuhört, sondern dass der Herr ihr Herz auftut, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Und der nächste Vers, auch ganz unspektakulär, aber sehr eindeutig. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und dann der Drei-Wortsatz oder Vier-Wortsatz, und sie nötigte uns. Das heißt, sie zwang Paulus und Timotheus, dort zu bleiben. Naja, die Bilanz hätte schmaler nicht ausfallen können. Ne? Also man kann das natürlich schönreden, eine Kauffrau. Aber eigentlich gab es keine Kauffrauen, es gab Kaufmänner. Und es konnte natürlich sein, wenn der Mann gestorben war, dass die Frau weitermachen musste, weil sie ihren Job tun musste, weil sie ihre Familie ernähren musste. Aber das war schon ungewöhnlich. Aber dann in einem stinkenden Job, in dem man viel Geld macht, und dann noch eine Frau. Das also ist sie. Die erste Beute, die Paulus in Europa macht. Die erste Bekehrung, die es in Europa gibt. Ich würde gerne wissen, der Einzelne haben wir es vielleicht mal erfahren. Ich würde gerne wissen, was Paulus an Vision hatte. Was so seine Idee war. Ob er die Idee hatte, als er dieses Nachtgesicht gesehen hat, dass er jetzt in eine Stadt rübergeht, nach Griechenland, in der es eine jüdische Synagoge gibt, sich 20, 30, 50 Männer bekehren und eine Gemeinde machen. Das, vermute ich, war seine Idee, war seine Vision. Aber er findet etwas völlig anderes vor. Manches Mal denke ich, wenn wir tatsächlich dann überlegen, wie wir das übertragen können auf unsere Wirklichkeit als Gemeinde, dass ich dann auch denke, erstens gewöhnen wir uns doch bitte daran, dass es auch in christlichen Gemeinden ganz selbstverständlich immer Stress und Streit geben kann und darf. Gewöhnen wir uns daran, dass der Geist Gottes sich nicht dadurch hindern lässt, dass Menschen am Anfang einer Idee sich eventuell zerstreiten, dass sie nicht mehr zusammen durch eine Tür durch können. Das hindert Gott überhaupt nicht daran, ein Werk zu segnen. Und es kann und es darf vorkommen in christlichen Gemeinden. Auch dort, wo wir meinen, in der Nachfolge Jesu Christi zu leben. Dann das Zweite einfach, dass hier jemand mit einer Motivation loszieht, die außerordentlich interessant ist. Fragwürdig. Um nicht zu sagen, es gibt anscheinend, außer ich gehe in eine jüdische Synagoge, nutze das Gastrecht, predige dort und ziehe dann Leute aus der Gemeinde ab und mache eine neue christliche Gemeinde auf. Ansonsten gibt es in dem Sinne kein weiter ausgeführtes Konzept einer missionarischen Gemeindeaufbauarbeit. Und Paulus lässt sich einfach treiben. Der guckt, was geht und wo es nicht geht. Der guckt, wo eine Tür offen ist und geht hindurch und wo eine Tür verschlossen ist, geht er weiter. Das würde tatsächlich in unserer Zeit, wenn wir das so machen würden, an vielen Stellen als Konzeptionslosigkeit, als massiver Vorwurf auftauchen. Aber das ist das Konzept, mit dem Paulus christliche Gemeinde baut. Und vielleicht macht uns das manchmal auch vorsichtig, zu viel an fertigen Konzept zu erwarten, bevor wir ein Projekt auch beginnen dürfen, ja vielleicht auch beginnen müssen. Und vielleicht darf manchmal am Anfang auch einfach die Neugier stehen. Oder die Unrast, dass jemand nicht stehen bleiben kann und will. Und deswegen ist es nicht ein schlechtes Motiv, sondern es kann der Anfang einer gesegneten Arbeit sein. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Das lerne ich für die, die schon Christen sind. Etwas anderes lerne ich aber auch für die, die zuhören. für die, die sich die Frage stellen, Gott, wie bist du? Wo bist du? Die, die an der Stelle eine Erfahrung suchen und noch nicht gefunden haben. Was ich hier bei Lydia feststelle, ist, dass auch Lydia feststellt, dass hier eine Tür offen ist. Sie war offen. Was ihr noch fehlte, war einfach der eine Punkt, wo ihr jemand begegnet, der ihr von Gott in einer Art und Weise berichtet, dass sie darauf reagieren kann. Und dann hört sie Paulus zu und sie reagiert. Wir erfahren nichts davon, dass Paulus ihr dann ein halbes Jahr lang in Predigten, in Gottesdiensten, in irgendwelchen Unterweisungen erzählt hat, wie das mit dem christlichen Glauben ist. Sondern die Art und Weise, wie dieser Text aufgebaut ist, macht relativ klar deutlich, Lydia hört die Predigt und sagt, okay, ich treffe meine Entscheidung. Und sie trifft ihre Entscheidung, setzt sie um und lädt dann auch Paulus und seine Leute ein, eine Weile bei ihr zu bleiben. Und das finde ich spannend. Weil auch das in unserer Situation, in unserer Zeit oft anders gelebt wird. Dass Menschen gucken, gucken, gucken. Mal hier, mal dort, mal da, aber dass ganz viele es nicht wagen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich frage einfach ganz freundlich alle die, die heute als Gäste, als Freunde der Gemeinde sind, was muss Gott tun, damit ihr eine klare Entscheidung trefft für euren Glauben und für eine Gemeinde? Und dürfen wir dafür beten, dass Gott heute euer Herz hier aufmacht? Dass Gott euer Herz öffnet und ihr damit einfach für euch selber merkt, ich brauche nicht Monate und Jahre lang durch Berlin zu ziehen, bis ich irgendwo irgendwann eine Entscheidung treffen kann, sondern wenn Gott euch berührt, könnt ihr die hier, jetzt und heute treffen. Und das finde ich beeindruckend an dieser Geschichte, das finde ich beeindruckend an Lydia, dass Lydia an der Stelle merkt, da brauche ich nicht warten, die Zeit ist reif und ich treffe meine Entscheidung. Und da gebe ich zu, als Pastor dieser Gemeinde, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen kommen als Gäste und ich mich auch frage, was wird? Wirst du, werdet ihr bleiben? Wird Gott euer Herz öffnen, dass ihr hier euren Platz findet? In Berlin erlebe ich auch manches, was mir an der Stelle schwerfällt. Ich erlebe neigungsorientierte Gemeinden und Gemeindegründungen, die speziell auch als Jugendkirche oder ähnliches gegründet werden, mit massiver finanzieller Unterstützung. Und wo anscheinend alles wunderbar ist und toll ist. Und ich dann denke, wie wird es sein, wenn in 3 Jahren die Finanzierung ausläuft? Wird dann eine Generation und eine Gruppe weiterziehen und die nächste Innengemeinde suchen? Werden Menschen dort an der Stelle erleben, dass Gott ihnen das Herz auftut und sagt, ich gehöre hier hin? Oder werden Menschen einfach aus den Gemeinden verschwinden und Menschen weiterziehen? Was ich uns wünsche, ist, dass wir diese Erfahrung machen, dass Gott unser Herz öffnet. Dass wir im Nachdenken und im Fragen, wo ist mein Platz, einfach auch erleben, dass Gemeinde davon lebt, dass Menschen nicht nur dort bleiben, weil schon so viele tolle Sachen so sind, wie sie sich sie vorstellen. Sondern dass Gott Menschen immer wieder auch an Orte sendet, wo diese Menschen dann Gemeinde gestalten. Und etwas entsteht, was es vorher noch nicht gegeben hat. Bei Lydia ist es eindeutig. Es gab keine christliche Gemeinde in Europa. Lydia war die erste. Und sie wusste nicht, wer dazukommen würde. Sie wusste nicht, was passieren würde. Aber sie wusste, sie antwortet, sie reagiert und sie handelt. Und dann denke ich manchmal an diese Gemeinde und frage mich, was wird in diesem Jahr passieren? Was an neuen Ideen werden Menschen, die neu kommen und hier ein klares Ja für sich entdecken können? Was werden diese Menschen an Impulsen einbringen? Was an neuen Projekten? Was an neuem Leben, das diese Gemeinde braucht, das diese Gemeinde auch von Gott bekommen soll, aber Menschen für sich von Gott her auch wissen müssen, ich bin dran. Ich treffe eine Entscheidung, hier gehöre ich hin. Übrigens nicht für die Ewigkeit. Manche haben auch vielleicht Angst, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, die unverrückbar bis in die Ewigkeit gilt und dann nichts mehr zu rütteln ist. Gemeinde und auch Gemeindearbeit ist immer auf Zeit. Gott beruft uns einmal in die Ewigkeit, aber er beruft uns nicht auf Ewigkeit in eine Gemeindesituation, sondern das ist eine Entscheidung, denke ich, im Hier und Jetzt auf Zeit. Aber wichtig ist es, diese Zugehörigkeit zu kennen und dann auch konsequent zu werden. Gemeinde lebt immer davon, dass Menschen klar sind. Dass Menschen sagen, ich gehöre dazu oder dass Menschen sagen, ich gehöre nicht dazu. aber dass auch irgendwann erkennbar wird, ob sie einen Platz haben, den sie einnehmen. Und nicht nur als Teilnehmende, sondern auch als Aktive das an Gabe einbringen, was Gott in ihrem Leben angelegt hat und zur Entfaltung bringen möchte. Und dann bin ich noch tiefer beeindruckt von diesem Text in der Apostelgeschichte. Weil eine Frau sagt ganz klar, ja, ich bin dabei, ich mache mit. Und drängt dann sogar noch die Reisegruppe von Paulus, das an Unterstützung, das an Zuwendung zu erleben, was sie anbieten kann, mit Haus, Hof und Essen und Unterkunft. Ach, und dann denke ich, möge ein solcher Text Menschenherzen durch Gottes Hand öffnen lassen. Und wir die Erfahrung machen, dass am Ende eines Gottesdienstes Menschen hinter auf mich zukommen und sagen, ich habe heute etwas für mich verstanden und das möchte ich umsetzen. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass mir als Pastor solche Gedanken durch den Kopf und durchs Herz gehen. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich keine Antwort für euch habe. Aber dass ich euch von Herzen wünsche, dass ihr eine Antwort von Gott für euch erlebt und merkt, dass euer ganzes Leben dabei ergriffen wird, wenn Gott euch zeigt, wo euer Platz sein soll und sein darf. Und dann lasst uns diesen Gott feiern und loben. Und lasst uns sehen, was wir mit dem Potenzial und Begabung, die unter uns leben, an Gemeindearbeit möglich ist. Aber vor allem auch an Dingen möglich werden soll, die es heute noch nicht gibt, die erst dadurch entstehen können, dass ihr ein Ja sagt. Und dann in der Folge etwas Neues geschieht, was es so in dieser Gemeinde noch nie gegeben hat. So sehe ich diese Gemeinde und dieses Jahr 2008. Und freue mich auf das, was Gott unter uns wirken wird. Amen. Ich möchte mit uns beten. Gott, unser Vater, wir glauben an dich als den Gott, der in jedem Augenblick unseres Lebens bei uns ist. Wir glauben an dich als den, der unser Leben trägt und erhält, an den, der ein ganzes Jahr zu unserem Leben sagt und uns liebt. Wir glauben an dich als den, der uns in unserer Schwachheit annimmt, aufnimmt. Und wir glauben an dich als den, der uns in eine Gemeinschaft stellen will von Menschen, in denen wir unseren Glauben leben und dich feiern und loben. Und da bitte ich dich, Herr, für deine Gemeinde hier in Moabit, da bitte ich dich für die Bethania-Gemeinde, dass wir etwas erleben von deinem Handeln, dass wir erleben, wie du Menschen begegnest und ihr Herz auftust und etwas an Entscheidung wächst und reift. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns nicht im luftleeren Raum lässt. Dir danken dafür, dass du für uns gute Gedanken hast. Und schenke uns bitte diese Freiheit, dir dann auch dort zu vertrauen und dem zu folgen, was du uns zeigst. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Wir kommen nun zu den Nachrichten der Gemeinde. Zuallererst die Geburtstage der kommenden Woche. Da haben zwei Geburtstag. Am 1. Februar hat Elisa Renger Geburtstag und am 2. Februar hat Antje Roll Geburtstag. Also wir dürfen Ihnen dann in der folgenden Woche gratulieren. Ja, und in der nächsten Woche gibt es einige Veranstaltungen. Wie bekannt oder wie üblich haben wir jeden Tag von Montag bis Freitag eine gemeinsame Gebetszeit von 9 bis 9.15 Uhr hier im Gottesdienstraum. Dann morgen Nachmittag um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 von der Diakoniegemeinschaft Bethania. Und morgen Abend ist der Männerabend 19.30 Uhr. Thema weiß ich nicht. Okay, aber es findet statt, ja, zu diesem Thema. Okay. Okay, also wie kann das Jahr aussehen, Männerabend morgen, für die Männer natürlich. Und am nächsten Sonntag ist Abendmahlsgottesdienst mit Volker Tepp um 11 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Und dann möchte Volker jetzt noch eine Reise ankündigen, wer es noch nicht weiß.
Ja, ich habe nochmal eine E-Mail rumgeschickt, aber ich habe ja manchmal auch das Gefühl, gebe ich zu, dass ich E-Mails rumschicke und nicht weiß, kommen die überhaupt an. Weil das erkennt man ja nur durch Rückmeldung. Es wäre einfach nochmal wirklich deutlich, wenn ihr überlegt mitzufahren, sprecht mich an. Ihr müsst euch nicht nur bei mir melden, wenn ihr euch endgültig festlegen wollt, sondern ihr könnt auch im Vorfeld bei mir nochmal Dinge erfragen und klären. Es wird nämlich wichtig sein, dass wir die Zugtickets bestellen, damit wir wirklich auf die angenehmste Art und Weise nach Italien reisen, die es möglich gibt, nämlich im Nachtreisezug, im Autoreisezug, in 4 Bettabteils, wo man die Möglichkeit hat, dass die Frühschläfer um 9 ins Bett gehen, die Mittelschläfer um 11 ins Bett gehen und die Nachteulen auch bis morgens durchmachen, sodass auch jeder sein Quantum an Schlaf abkriegt, das er sie braucht. Und auch deutlich wird vielleicht, dass es wichtig ist, dass die Teilnehmer an den gemeinsamen Veranstaltungen, die wir dort haben, das heißt Andachten und auch die Ausflüge, wirklich teilnehmen, weil das einfach wichtig ist, weil wir dort viele Gruppenerfahrungen machen. Aber dass es noch sehr viel Raum geben wird für Recreation, für einfach Erholung, für diese wunderbare Gegend erleben. Und Umbrien im Mai ist einfach eine echte Erfahrung. Ebenso wie die Erfahrung zu machen, was hat Franz von Assisi damals inspiriert, dass er diese Ideen hatte, dass er diese Vision entwickeln konnte. Die haben mit der Gegend zu tun. Manchmal braucht es solchen heiligen Boden, damit bestimmte Ideen reifen können. Also die herzliche Einladung und Ermutigung, meldet euch bei mir, damit ich einfach da verlässlich planen kann. Wenn ihr Fragen habt, sagt auch dieses. Und was ich auch mitgeteilt habe, ist, natürlich gibt es ohne Probleme die Möglichkeit, einen Tagesausflug nach Rom zu machen und einmal die Erfahrung zu machen, was man alles in Rom im Umfeld von 1 Kilometer erleben und sehen kann, was natürlich so dicht gedrängt in keiner anderen Stadt Europas meiner Kenntnis möglich ist. Dies gibt's und wer Lust und Freude hat, möge sich zu erkennen geben.
In der Gottesdienstgestaltung waren beteiligt. Am Klavier war Carsten Henkel, die Predigt hat Volker Tepp gehalten und ich bin Miriam Ekelmann. Jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes, aber ich sage euch schon, dass es hinterher auch was zu essen und was zu trinken gibt. Und zwar vorne in den vorderen Räumen, die sogenannten Räume von Martha und Maria. Das sind keine zwei Frauen, die da wohnen, sondern die Räume haben wir so genannt. Okay, wir stellen uns unter den Segen Gottes. Wir singen erst und beten dann.
unser Vater, so wie wir das jetzt gesungen haben, so bitten wir dich, dass wir genau diese Erfahrung in der kommenden Woche machen. Dass wir staunen und uns freuen können über deine Gegenwart. Dass wir staunen und uns freuen können über deine Stimme, über deine segnenden Hände und deine Nähe, die uns jeden Augenblick umgeben soll und umgeben wird. Und der Friede Gottes, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.